Also wer ist so verrückt im positiven Sinne, ein Vinyl-Café zu eröffnen?
Mach die Dinge, die du liebst, für die Menschen, die genau das brauchen.
Ja. Unternehmer Jam Session. Ich mach das, was ich am besten kann. Das kann man von dir nicht behaupten, denn du fängst zu podcasten an. Mit dieser Line von Vita ist eine Kasseler Rapperin, also ich glaube, sie kommt aus Kassel, eine Battle-Rapperin, ging natürlich nicht in deine Richtung. Es war ein fiktiver Podcaster, gegen den das Battle ging. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ich freue mich, dass ich hier bei dir in den Heiligen Hallen im Vinyl-Café in Bremen sein darf.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, weil wir heute zwei coole Sachen machen. Erstmal nehmen wir hier diese schnuckelige Folge für Unternehmer Jam Session auf. Mhm. Und dann ein bisschen später machen wir noch eine Folge für Beats, Rhymes and Love und danach legen wir noch zusammen auf.
Ein wunderbarer...
Bei Beats und Bar.
Ja.
Ein Programm, was ihr hier regelmäßig macht. Mhm. Und ich bin ja über dich gestolpert. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie über Social Media irgendwie, weil mir da etwas angezeigt wurde. Ich weiß auch nicht mehr, was das Erste war, was ich von euch gelesen habe. Mhm. Aber es hat mich sofort angesprochen, weil ich selber in dem Mut war, dass ich meinen Geschäftspartner Tobi, schöne Grüße an der Stelle, das erste Mal, war wahrscheinlich das erste Mal, aber mal wieder leicht schockiert habe, weil ich ihm gesagt habe, ich könnte mir noch mal vorstellen, in die Gastronomie zu gehen. Hintergrund ist, wir waren beide in der Gastronomie, haben beide relativ viel Geld verloren in der Gastronomie, viel Erfahrung gesammelt, war auch eine geile Zeit. Und er war dann erstmal so, wow, okay, warum, was? Ich habe gesagt, wenn ich etwas tun würde, dann auf jeden Fall Kombination Vinyl und Café, Gastronomie, wie auch immer. Und genau da, wo ich so drüber nachgedacht habe, seid ihr bei mir auf der Bildfläche erschienen.
Genau dafür.
Genau dafür. Und ich dachte, das ist ja richtig cool, wie das manchmal so passt. Und du hast ja gleich eine ähnliche Geschichte, die du erzählen kannst. Und ich habe dann auf jeden Fall sofort gesagt, geil, den muss ich kennenlernen. Mhm. Also wer ist so verrückt im positiven Sinne, ein Vinyl-Café zu eröffnen? Und hatte dich dann angeschrieben.
Genau.
Und dann sind wir auch relativ schnell in den Austausch gekommen. Und dann gab es ja einen witzigen Moment, weil du mir erzählt hattest, also in der Zoom noch gar nicht, die wir hatten, da hast du immer so ein bisschen überlegt, kenne ich den, aber kannst du ja gerne selber erzählen.
Ja, ja. Soll ich mal erzählen?
Ja, gerne.
Also es war wirklich, also Zufälle gibt es ja nicht, das hatten wir ja irgendwie vorhin schon. Also das war so, ich war mit meiner Familie auf Kos im Urlaub. Meine große Tochter, die hat da 3 Monate im Robinson-Club gearbeitet und wir haben gedacht, wir machen mal 10 Tage Urlaub und besuchen sie dort. Und wie es dann da so ist, ich bereite mich dann immer insofern vor, dass ich schaue, welche Podcasts nehme ich mit, was will ich irgendwie für Bücher lesen und. Und dann habe ich dort am Strand gelegen und habe einen Podcast angemacht. Ich bin ja ein großer Freund, den du ja auch gut kennst, Lars Ament. Dann habe ich gedacht, oh, der wird da interviewt, ich höre mir das mal an. So, und dann habe ich mir dieses Interview am Strand liegen bei einer schönen kalten Cola mir angehört und war ganz begeistert und fand das ziemlich cool. Und genau, dann war der Urlaub irgendwann vorbei und dann meinte Jackie, die hat hier bis vor kurzem noch gearbeitet, sie meinte, ach, wir haben heute noch ein Arbeitstreffen per Zoom, da ruft einer an oder wir haben eine Zoom mit jemandem, der will hier mit uns einen Podcast machen. Und ich so, okay, ja. Und dann klappte sie ihren Lappy hoch und schaltete sich ein und dann erschienst du da und dann unterhielten wir uns und erzählten uns. Und die ganze Zeit ging mir im Kopf so um, das ist doch der aus dem, das gibt's doch gleich. Denn ich meine, ich hätte dich gefragt, wie heißt denn dein Podcast?
Ja.
Und mir hast du gesagt, Unternehmer Jam Session. Und ich so, nein. Und dann haben wir halt noch gequatscht und so. Und während wir da die ganze Zeit uns unterhielten, ging das, dachte ich, das gibt's doch gar nicht, so viel zu Zielfällen. Und dann war irgendwann unser Zoom zu Ende. Und dann bin ich hier raus, weil ich war so angefixt, bin ich gleich raus, habe mein Handy genommen, habe meine Frau angerufen und gesagt, weißt du, mit wem ich hier gerade telefoniert habe? Und sie so, hey, was ist los mit dir? Und ich so, das ist den Podcast, den ich irgendwie letzte Woche im Urlaub gehört habe.
Ja.
Und sie so, nein. Und sie so, und der will nach Bremen kommen.
Und sie hat gesagt, wie, du hast mit Lars Ament telefoniert? Genau. Nee, mit dem anderen.
Nee, mit dem anderen, der die Fragen gestellt hat. So. Aber das war wirklich so, dann bin ich hier draußen, hier kann man so wunderbar, wenn die rausgeht, ist gleich die Contus Carpe, da ist so ein bisschen grün und schön Wasser. Ich da lang gegangen und ich war so wahrscheinlich wie jetzt auch etwas rot. Und ich war so angefixt und ich fand das so super. Und der will hierher kommen und der will mit uns reden. Und das war, naja, ja. So viel die Geschichte zu ja. dir.
Ja, aber das ist witzig. Ja. Und Lars Ament hat ja, also das habe ich mir zumindest so abgespeichert, ja auch eine wichtige Rolle gespielt, ja. Dafür, dass das hier überhaupt so entstanden ist, wie es entstanden
ja.
ist.
Ja.
Aber hol uns doch gerne mal bitte in die Welt vor dem Café Vinyl. Also man muss ja dazu sagen, so lange gibt es noch gar nicht.
Nein, seit August, letzten Jahres.
2025 mhm. habt ihr eröffnet. Mhm. Was hast du vorher gemacht und wie kam es überhaupt dazu, zu sagen, hey, ich habe total Bock jetzt
ja.
das Café Vinyl zu eröffnen?
Also ich versuche mich kurz zu fassen, also oder ich hole ein bisschen aus. Und zwar, ich hatte schon immer das Gefühl, ich habe so viele Flusen in meinem Gehirn, so nenne ich das immer, so viele Ideen und so viele Sachen, die man machen könnte. Und ich konnte mich nicht mehr hören. Ich sage, wenn ich dann später, dann mache ich das. Oder eigentlich müsste man das und das machen. Und wenn ich das immer Leuten erzählt habe, dann habe ich gedacht, ich kann mich selber nicht mehr hören, weil ständig sage ich, man müsste. Und wenn ich dann im Alter und dann, wenn ich Zeit habe. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Sterbebett liege und mich dann irgendwie zurückblicke. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich mich den Mut gefasst habe, vielleicht mal meine Gedanken und Ideen, die ich im Kopf habe, mal irgendwie denen mal Raum zu geben. Dann habe ich gedacht, okay, ich reduziere meinen Job. Ich gehe von 35 auf 30 Stunden und habe dadurch einen Tag frei und nehme mir einen Tag frei für die Ideen, die mir wichtig sind, die auch eine Leidenschaft in mir hervorgebracht haben. Und das ist das Vinyl. Mhm. Ich habe bei mir zu Hause, wie es früher hieß, einen Partykeller. Ich nenne ihn den Groove-Keller.
Mhm.
Er war auch schon hier im lokalen Fernsehen. Die waren schon mal bei mir zu Hause und haben da gefilmt. Und das ist ein Ort, wo es Platten ohne Ende gibt, Plattenspieler, wo ich Freunde treffe, wo wir nette Abende haben, wo wir das ein oder andere Kaltgetränk trinken. So, und den Ort habe ich...
Hast du da auch eine Bar drin?
Nee. Okay. Aber es gibt immer einen leckeren Gin Tonic. Und vor, wenn man rausgeht, gleich links rum, nur für den Fall, du kommst mal besuchen, wenn du gleich links gehst, ist der Kühlschrank.
Okay.
Da gibt es dann immer die Kaltgetränke. Und dann habe ich mir überlegt, das ist jetzt mein Büro. Ich habe immer auf Mittwochs habe ich immer frei gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was will ich denn mit meiner Vinyl-Leidenschaft, was will ich denn damit mal irgendwie, was will ich denn damit mal machen?
Mhm. Und du hattest es für dich im Kopf, du wusstest, Vinyl ist meine Leidenschaft, genau. Du hattest aber nicht sofort die Assoziation, ich mache da was mit Gastro zusammen.
Gar nicht, nein. Meine Idee war, der Groove-Keller ist halt im Keller und ich wollte mal auf die Straße, ich wollte ebenherdig werden. Mhm. Und hatte den Begriff Vinylruhm und habe gedacht, ich will irgendwie so einen Raum, ich will irgendwo einen kleinen Raum mieten, wo eine Kiste Bier ist, wo eine gute Kaffeemaschine ist, wo, weiß ich, drei Leute irgendwie einen Schlüssel haben und wo man sich dann trifft, Platten auflegt, irgendwie einen guten Abend macht, vielleicht auch mal eine Ausstellung oder einen Flohmarkt oder sowas. Sowas war meine Idee.
Also ein Erwachsenenclub, Jugendclub für Erwachsene.
Genau, Jugendclub für Erwachsene, für den jugendlichen Anteil in mir sozusagen. Und damit habe ich irgendwie angefangen und habe mir überlegt, ist das jetzt eigentlich nur meine Idee oder denken, ist es für andere Leute vielleicht auch interessant? Mhm. Und dann habe ich einen Fragebogen entwickelt. Freundfilm hat mir da geholfen über einen QR-Code. Und dann habe ich alle meine Freunde, die ich irgendwie hatte, habe ich mit diesem Fragebogen irgendwie zugeballert. Und dann beantworten mir doch mal die Fragen, ob ich nur so denke oder ob es auch andere gibt.
Was standen so für Fragen dort?
Ja, also würdest du in einen Raum gehen, also würdest du mal an, es gibt ein Vinylroom, da steht das und das, würdest du da hingehen? Würdest du da tagsüber hingehen, würdest du da abends hingehen? Würdest du da gerne irgendwie Alkohol trinken oder nur Kaffee? Würdest du da gerne, dass da kulturelle Angebote sind? Also sowas habe ich halt
gemacht. Ja, krass, okay.
Alle Ideen, die mir so im Kopf waren, habe ich da reingepackt. Und dann habe ich irgendwie nach 6 Wochen habe ich den dann wiedergekriegt so und habe das dann ausgewertet. Und da merkte ich, ich bin nicht allein auf der Welt mit der Idee. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe überhaupt kein Geld, weil ich ja jetzt reduziert habe, habe ich auch weniger Geld auf dem Konto. Ich habe eine Familie, ein Haus abzuzahlen, irgendwie zwei ältere, nicht pubertierende, sind es ja nicht mehr, aber zwei große Töchter, die auch irgendwie auf jeden Fall noch, ich habe es einfach nicht über, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich denn, ich kann nicht einfach einen Raum mieten, ich muss irgendwie das finanzieren. Und dann hatte ich die Idee, ach, vielleicht gründe ich einen Verein und da gibt es Mitglieder und die tragen dann irgendwie einen Beitrag und darüber finanziert man das dann. So, okay, habe ich mich erkundigt, wie man einen Verein gründet, bla bla bla, sowas. Und dann bin ich aber auch schon losgegangen und habe das erzählt, ich würde gerne, wenn du weißt, einen Raum oder so, ich gucke da mal. Ich habe gedacht, ich muss ja nichts unterschreiben, ich kann ja erstmal losgehen. Das ist halt meine Art, ich fange einfach an, ich mache es einfach. Und so wurden mir dann schon Räume angeboten. Dann habe ich mir die angeguckt und habe gedacht, so, ja, super. Aber ich kann das ja noch gar nicht finanzieren.
Mhm.
Und um nochmal wieder auf Lars Ahmen zu kommen, das war die ganze Zeit irgendwie so ein roter Faden. Wenn ich das Buch Imagine gelesen habe oder auch die anderen Bücher, immer dieses, guck genau, was dich antreibt, wo ist deine Leidenschaft, was ist das, wofür du brennst, wo du gerne aufstehst, wo man dich nachts weckt und du stehst auf und willst dahin und es macht überhaupt ist gar keine Arbeit so in dem.
Mhm.
Und das war für mich immer der Motor, ich will das machen, wo es sich leicht anfühlt, wo das mit mir zu tun hat, wo ich mich drin wiederfinde und wo ich andere Leute, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch von dem Café hier, wo ich andere Leute mit meiner Idee auch anstecke. Also ich bin eher so jemand, ich möchte gerne einen Raum zur Verfügung stellen, wo anderes es gut geht. Gerade in der heutigen Zeit, wo draußen ja sowieso irgendwie der Mob toppt und irgendwie, oder der, wie sagt man, der Mob toppt.
Der Mob toppt.
Der irgendwie auch immer.
Tobt.
Der Mob tobt. Also wo so viel los ist, einen Ort zu schaffen, wo man zur Ruhe kommt, wo das Tempo rausgenommen wird. Und wo man sich begegnet, wo man Gespräche führen kann, wo man sich austauschen kann über das, was einen bewegt. Weil der Groove-Keller ein klein ist sowas, aber ich würde es gerne anfangen, aber ein bisschen größer machen. Und da hat mich Lars Ahmet irgendwie immer seinen Büchern sehr angeregt und so. Und
lass uns kurz mal einhaken, bevor gleich darauf zu sprechen zu kommen, wie das dann hier entstanden ist. Zwei Fragen hätte ich. Wo kommt diese Leidenschaft für Vinyl her?
Mhm.
Also hast du früher aufgelegt, hast du selber Musik gemacht?
Mhm.
Das wäre die erste Frage. Mhm. Und die zweite Frage wäre dann, was hat dich dazu gebracht, dich mit der Literatur von Lars Ahmen zu beschäftigen?
Okay, die erste ist, ich habe in den 90ern Musik gemacht.
Mhm.
Ich bin Perkussionist. Also ich habe in einer Funk- und Soul-Band gespielt, in einer Samba-Gruppe gespielt. Also immer, ich bin sozusagen, der Perkussionist ist ja sozusagen für die Gewürze im Song zuständig, für die Farbe. Und das war immer mein Job. Ich habe immer so von hinten sozusagen den Song zu bereichern und die Leute da anzukicken. Und das habe ich gemacht und ich habe in meiner Jugend Platten gekauft und Platten gehört. Und das war schon immer irgendwie mein Ding. Und als im Endeffekt dann mein Vater gestorben war, habe ich schon mal ein paar Platten rausgeholt und hab dann so gedacht, ach, ist irgendwie ganz cool mit Platten, aber ich war mir nicht so sicher, ist das jetzt einfach nur so ein Spleen von früher oder finde ich das cool? Und hab dann aber, als wir die Wohnung von meinen Eltern auflösen mussten, deren Anlage mitgebracht zu mir nach Hause und meine alten Platten alle. Und dann habe ich wieder angefangen, Platten zu hören.
Hast du da auch früher, als du angefangen hast, Platten dir zu kaufen, erstmal auch als DJ irgendwie aufgelegt?
Nein, gar nicht.
Weißt du noch deine erste Platte?
Ja, Electric Light Orchestra. War eine Doppel-LP. Ja. Die habe ich hier auch irgendwo stehen.
Ja,
das war meine erste Platte. Und ich habe auch früher, ich habe sehr viel deutsches Zeug gehört. Bab und Klaus Lage, und den habe ich übrigens hier neulich vor dem Café getroffen. Und habe mich dann immer, wenn die neue Platte rauskam, mich in mein Zimmer gesetzt, aufgelegt. Bei Bab war das, hat man ja alles nicht verstanden, aber da war immer das Cover innen, die waren alle sehr aufwendig beschrieben und übersetzt. Und der Wolfgang Niedecken hat das ja alles super geil designt. Und dann habe ich mich da 2-3 Stunden hingesetzt, habe die Platte von Anfang bis Ende und dann nochmal von Anfang bis Ende gehört und bin so richtig eingetaucht.
Mhm.
Und ich glaube, so im Nachhinein, das war für mich immer wie so eine heilige Stunde oder so eine heilige Zeit. Und das, glaube ich, das ist jetzt, wo meine Kinder irgendwie älter werden und ich wieder mehr Möglichkeiten habe, auch meine Sachen zu machen, weil ich nicht irgendwie zum Sport mit denen fahren muss oder zur Schule bringen oder was auch immer, sondern die sind jetzt autark. Ist das wieder in meinem Leben sozusagen, ist das irgendwie wieder hervorgekommen? Ich habe mir das nicht vorgenommen. Und durch die Sachen von meinen Eltern wieder zu mir zu holen und die Platten aufzulegen, ist das alles wieder aktiviert. Und zu deiner zweiten Frage, Lars Ahmet, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, es war das Imagine-Buch.
Mhm.
Das habe ich irgendwo gelesen und fand diese Story so abgefahren. Und ich dachte, das muss ich mir kaufen. Ich habe mir es gekauft, habe es gelesen und habe gedacht, das ist ja genau meins. Also das habe ich mir genau gewünscht, ein Plattenladen, wo jemand vorbeikommt oder ich gehe da rein und der Mensch hinter dem Plattenladen coacht mich in dem Sinne oder begibt sich mit mir auf eine Reise, sozusagen meine eigene Geschichte mit der Musik zu verbinden Und das ist auch ein bisschen die Idee, auch zum Groovekeller oder dem Vinylroom oder jetzt auch dann, was jetzt hier entstanden ist, Musik als Brücke zu ermöglichen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also die Schallplatte, ich bin kein DJ, ich lege jetzt zwar auch auf und übe mich da ein bisschen drin, aber ich bin eigentlich jemand, ich habe mehr Lust, über die Musik Leute in eine bestimmte Stimmung zu bringen, die Leute ins Gespräch zu bringen. Also da einen Ort zu schaffen, wo man gerne ist, wo man sich gerne aufhält, wo es vielleicht auch die Zeit ein bisschen langsamer vergeht. Und da über die Platte, wie es dann auch so ist, hatten wir ja vorhin auch, da muss man wieder aufstehen, muss man wieder umdrehen und so. Dieses Analoge, was dafür tun, das liebe ich. Und das ist jetzt über die Jahre, ist das nicht weniger geworden mit den Platten, sondern es ist immer mehr geworden. Also so viel zu der Leidenschaft mit der Platte. Erst habe ich gedacht, na ja, ist wieder so eine Fluse von mir. Ich glaube da noch nicht, aber von Tag zu Tag wird es mehr und es bestätigt mich einfach in meinem so Sein, dass ich sag jetzt mal, diese Leidenschaft, dieses Vinyl, diese Idee, Menschen in Kontakt zu bringen, dass das Raum braucht. Und deswegen habe ich mir irgendwie diesen Tag irgendwie freigeschaufelt für ein Jahr. Das habe ich jetzt irgendwie so mal verlängert. Ich mache jetzt noch ein weiteres Jahr so weiter, weil das noch nicht zu Ende ist. Und jetzt fängt gerade erst an.
Okay. Ich mache mal gleich weiter. Ich hatte das bei mir, als ich mal so reflektiert habe und geguckt, was hat mich denn so bewegt in meiner Kindheit und so, an das, was ich mich erinnern kann. Das Erste, was mir immer sofort einfällt, ist Musik. Ja. Wie ich vom Kassettenrekorder sitze, da vom Radio oder vom Fernseher irgendwas aufnehme. Ich habe angefangen, nicht nur Musik aufzunehmen. Ich weiß noch, dass ich war früher so ein Western-Fan.
Okay.
John Wayne, Westerfell, ein Überlieb. Ja, ja. Selbst die habe ich immer auf Kassette aufgenommen, um sie mir dann nochmal auf Kassette anzuhören. Und auf jeden Fall aber so dieses Medium, Musik aufnehmen und so weiter, hat mich schon immer geprägt. Ich habe dann auch früh angefangen, immer Mixtapes zu machen und das an Freunde zu geben, ob sie es haben wollten oder nicht. Ich fand es immer wichtig für mich. Hier, guck mal, hört doch mal, es ist doch coole Musik. Und die Liebe dazu habe ich auch nie wirklich verloren. Ich habe auch mal den Zugang dazu verloren. Das war dann, als ich in der Gastro war und wirklich viel am Hasseln war, in Krisensituationen war. Da verwaisten sozusagen meine Plattenspieler. Sie standen zwar irgendwie immer da, wurden aber nicht mehr benutzt. Platten standen auch immer im Regal. Ich finde auch immer, es ist ein sehr stylisches Element in Wohnungen, Plattenregale mit, also gefüllte Plattenregale, wenn da Platten drin stehen. Und das kam dann nach und nach wieder, als ich auch wieder mehr Zeit hatte. Und was ich festgestellt habe, weil du ja auch sagtest, du möchtest über Musik mit Menschen ins Gespräch kommen und so. Wenn ich dann einen Besuch hatte von Menschen, die jetzt nicht so den Zugang zu Platten und so haben, die fanden es aber irgendwie trotzdem faszinierend und gehen dann immer mal so ans Plattenregal, ziehen so eine Platte raus und haben dann angefangen zu fragen, hey, was ist das für eine Platte, warum hast du die? Und dann habe ich das halt immer so erzählt und dabei ist mir auch aufgefallen, dass man so geile Gespräche können daraus entstehen, weil das eine ganz andere Ebene ist, weil das ja nicht einfach nur, ja, die habe ich da in dem Plattenladen gekauft, weil man verbindet ja ganz oft irgendwie eine Geschichte mit einer Platte. Ich meine, das mache ich nachher im zweiten Podcast nochmal intensiver, aber das ist auch so ein roter Faden durch mein Leben und hat es auch nochmal richtig gecatcht durch Imagine, das Buch von Lars Armand.
Ja.
Was ich liegen hatte, ich habe es ganz lange Zeit nicht gelesen, ich habe durch meine heutige Partnerin habe ich Lars Armand kennengelernt als Person und hatte dem aber lange Zeit jetzt nicht so eine Beachtung. Ich habe dann irgendwann mal, habe ich dann von ihm was auf YouTube gehört, fand das total catchy, weil er ja auch sehr Hip-Hop-affin und so weiter ist.
Total,
ja. Meine Sprache spricht, sage ich mal, und was er sagt, fand ich schon, wow, krass, okay, cool. Und hatte dann einen Moment, wo ich für mich auch gesagt habe, boah, jetzt lese ich mal Imagine, das Buch. Das war an Weihnachten, das weiß ich noch. Und habe es dann an 3 Tagen durchgesuchtet und ich war so gefesselt von dieser Story, weil das gefühlt auch so viel mit mir zu tun hatte. Ne? Ich bin ja selber auch Berater, selber in eine gestresste Phase. Ich habe auch ein ganz für mich schlimmes Ereignis, dass so mein Mentor eigentlich beratenderweise in der Gastronomie verstorben ist. Und ich habe es nicht geschafft, auf diese Beerdigung zu gehen. Und das Buch fängt ja genau an.
Mit der Beerdigung,
Mit der Beerdigung.
Genau.
Und das hat mich nochmal so aufgemüht, weil ich gemerkt habe, wie ätzend das von mir eigentlich war, nicht auf diese Beerdigung zu gehen. Ich habe da auch eine separate Podcast-Folge dann für aufgenommen, konnte aber noch so reinfühlen und dann dachte ich, das gibt's doch alles gar nicht. Mit dem Berater, dann mit dem Beerdigung und dann hatte diese Hauptfigur ja in Imagine, war ja auch, hatte eine Affäre, ne, glaube ich, mit der, die da...
Also, ganz früher irgendwie.
Ja, genau. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, nee, nicht zu dem Zeitpunkt, nicht mehr kurz vor, aber ich war selber in so einer Affärensituation. Und ich dachte, für so viele Dinge, die mein Leben irgendwie kürzlich noch beeinflusst haben, kommen da drinne vor und dann halt das mit dem Plattenladen. Und das war ja auch so, dass der Plattenladeninhaber immer Chili con Carne gekocht hat. Und wir haben früher Partys gemacht und auf unseren Partys gab es immer Chili con Carne. Und ich dachte, das ist so crazy einfach. Ja, verrückt, und das hat mich auch noch, abgesehen davon, dass ich es extrem gut geschrieben finde, die ganzen Musikreferenzen und so, die Zitate daraus, da habe ich das durchgeschrieben und dann das Ende ist ja, hört ja irgendwie so auf, dass er dann für sich, sag mal so, seine Bestimmung findet und so nach dem Motto, sei ein Licht für andere.
Genau.
Ne, so hört das ja auf und die Geschichte habe ich schon oft erzählt, aber ich erzähle trotzdem mal, weil ich die so krass fand. Dann war Silvester, wie gesagt, ich habe es über Weihnachten gelesen und dann zwischen den Jahren irgendwie zu Ende gelesen. Und dann war Silvester und da habe ich mir gesagt, Silvester, ich mache mir jetzt Chili con Carne und ich verbringe Silvester damit einfach das Chili, nee, Sin Carne habe ich mir gemacht, Chili Sin Carne und ich höre Platten und ziehe halt wahllos einfach Platten und mach so quasi mit mir selber selbst, woher kommt nochmal diese Platte und dann habe ich auch diese klassischen Ikea-Regale, glaube ich, jeder, der Platten hat, hat diese Ikea-Regale.
Ja.
Und ich habe auch Plattenkisten auf dem Boden rumstehen, wo so Platten. Und ich dachte so, ha, welche Platte ziehe ich jetzt mal? Und da habe ich eine Platte aus der Plattenkiste gezogen, also random. Und guck so drauf und dachte, boah, krass, Ill Will ist ein Produzent, Hamburger Produzent. Der hat früher viel für 1-2, Nico Suave und so produziert. Und da dachte ich schon, das ist ja total krass, dass ich genau die Platte ziehe, weil ich bin ein riesengroßer 1-2-Fan. Der Podcast Unternehmer Jam Session sollte ursprünglich Gefährliches Halbwissen heißen. Das ist das erste Album von 1-2. Der sollte deswegen so heißen, weil ich immer damit kokettiert hatte als Berater. Man hatte immer so gefährliches Halbwissen. Deswegen fand ich das so augenzwinkert ganz gut. Mein damaliger Podcast-Berater hat aber fand den Namen nicht gut. Und es gab auch einen Podcast, der so hieß. Da wollte ich das auch nicht machen. Naja, auf jeden Fall dachte ich schon, kann ja kein Zufall sein, dass ich genau die, ne, der irgendwie da 1-2 produziert hat. Und ich konnte mich nicht an dieses Album mehr erinnern. Ich wusste nicht, warum ich das habe. Dann habe ich das so umgedreht und dann war das überwiegend Instrumental-Album und es waren 2 Tracks drauf mit Vocals, also mit einem Rapper, den ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich könnte ihn jetzt auch gar nicht mehr benennen. Und eins von diesen beiden Liedern heißt Sei ein Licht. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und das habe ich dann auch am 1.1. gepostet, diese Platte.
Ja.
Ich dachte, wie crazy ist das denn bitte?
Ja.
Und,
Universum, ich sag's dir.
Ja, Universum. Das hat total viel in mir gemacht. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ich dann Lars Ahmen dann auch angeschrieben habe.
Okay.
Gefragt, hast du Bock, in meinen Podcast zu kommen? Dadurch ist ja dann der Podcast entstanden, den du gehört hast. Ich habe mich das getraut, ihn anzuschreiben. Ich formuliere es mal so, weil ich war früher relativ schüchtern. Ne? Denken viele immer nicht, wenn sie mich so erleben, aber spreche heute noch ungern Menschen einfach so an. aber da, weil ich dann ein anderes Zitat von ihm, ich habe das Buch nicht gelesen, hat er auch das bescheuerte Herz geschrieben und ich habe ihn oft darüber reden hören und da ist ein Satz in dem Buch, wenn du nicht fragst, hast du das Nein schon.
Das ist, ja.
Ja, da haben mir viele gesagt, er ist so ein typischer Vertriebler-Satz irgendwie auch, aber ich kannte den vorher nicht und das hat sofort mit mir, ist ja total logisch. Ne, und so habe ich auch die DM oder wie auch immer über Instagram habe ich Lars angeschrieben, auch mit diesem Satz. Ne? Und er hat dann auch relativ schnell geantwortet und hat gesagt, ja klar, lass machen. Und dann war ich in so einem Flow drin, ich dachte, geil, jetzt kann ich jeden anschreiben. Dann habe ich Rapper angeschrieben, das ist dann mit Mackie Berlin Nuts, mittlerweile haben wir uns sehr, sehr gut auch angefreundet, will ich es mal behaupten, wir haben auch schon mehrere Podcasts zusammen aufgenommen. Dendemann habe ich angeschrieben. Der hat mir zugesagt, noch nicht aufgenommen. Der hat gesagt, wenn ein neues Album kommt dann. Und das war einfach cool. Und das, also auch bei mir hat Lars Ahmed in diesem Sinne und gerade das Buch extrem viel bewegt. Aber jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir weitergegangen ist. Also wir sind jetzt an dem Punkt, du wusstest, Vinyl ist meine Leidenschaft. Du möchtest das mit einem Raum verbinden, wo Menschen zusammenkommen. Du hast keine Kohle, um da irgendwie einfach was anzumieten. Wie ist es dann hierzu gekommen?
Genau, also da schicke ich noch was kurz vorweg. Und zwar gab es einen Podcast, wo Lars Ahmed interviewt wurde und am Ende gefragt wurde, wie wenn er einen Wunsch frei hätte, wie würde denn ein Ort seiner Wahl irgendwie aussehen, irgendwie so. Und dann hat er was erzählt, dass ja, da sollte irgendwie ein Ort sein, also ein Raum, wo man Platten auflegen kann, wo ein Café steht, wo, also verschiedene Stationen in so einem Café. Und dann dachte ich, in so einem Raum, und dann dachte ich, das ist ja geil. Und pass auf, dann habe ich mich hingesetzt und habe das aufgemalt, ich habe das mal mitgebracht. Und dann habe ich diese Idee von Lars Ahnen genommen und dann habe ich das genannt Ort für Begegnung. Und dann habe ich hier sowas einfach mal gemacht,
ach, geil,
einen Plattenständer. Dann gibt es hier einen Ort, wo man sich hinsetzen kann zu zweit. Oder auch für Podcasts, dass man einen Podcast aufnehmen kann. Hier steht eine Kaffeemaschine, ein DJ, dass man immer irgendwie auflegen kann. Coole Sessel und Plattenspieler mit Plattenspieler und so. Das war meine Anregung, das war am 13.10.24. Also da habe ich irgendwie angefangen, das habe ich jetzt nochmal rausgekramt, weil ich das so...
Kiste
so
Bier.
Ja, genau.
Hammer.
Auf jeden Fall.
Die Groove-Geller-Idee ist
ja natürlich, ja, natürlich.
Und Kiste Bier, super.
Und ich fand das irgendwie total geil. Genau, und das Podcast soll auf dem Podest trifft Podcast. Und all so eine Sachen habe ich da irgendwie reingemalt. Und das war so die Grundidee. Da dachte ich, wenn ich dann meinen Vinylraum habe, dann will ich die irgendwie so ähnlich wie Lars Ahnen, das hat er noch gesagt. Und am besten würde dann oben drüber noch so ein kleines Hotel sein, dass die Leute dann auch oben gleich noch schlafen können und so. Hammer. Das war so seine Idee.
Mega.
Da dachte ich, auch geil. Sowas will ich. Und so ist das dann so Stück für Stück irgendwie gekommen. Und wie es dann ja so ist, auch im Sinne von, ich nenne es jetzt mal das Universum, was es einem da so unter die Füße schiebt. Und dann kam es so, dass ein guter Freund von mir, mit dem ich so ein Format komische Lyrik und Jazz mache, der hat eine Physiotherapeutin und bei der lag er auf der Couch und wurde geknetet. Mhm. Und die Physiotherapeutin sagte, also hier, du kennst doch den Hendrik und so, also ich habe hier einen Patienten, der hat so eine coole Location in Bremen, die wollen da irgendwas mit Kaffee und Platten oder irgendwie sowas machen. Kannst du dem nicht mal Bescheid sagen, ob er sich das angucken will? Und dann hat er gesagt, ja gut, mache ich gerne. Ein Gruß geht an Gerd. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, müssen wir unbedingt machen. Und wie es dann da ist, so, naja, dann kommt eins aufs andere, haben wir wieder vergessen. Mhm. Und irgendwann fiel es mir dann wieder ein, ach, ja, ich will ja keinen Kaffee aufmachen, aber man kann es ja ruhig mal angucken. Ich hatte mir ja schon andere Räume angeguckt. Und dann weiß ich noch, bin ich mit Gerd hierher, haben uns mit den Vermietern hier getroffen, sind hier hoch, hier rein. Und ich habe gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Und dann haben wir mit den Vermietern irgendwie gesprochen, mit den beiden, und das matchte total. Die kannten Leute, die ich kannte, und umgekehrt auch. Wir hatten sofort eine selbe Idee, was man hier entwickeln könnte. Und ich so, ja, okay, alles klar, okay, ich melde mich wieder. Dann bin ich mit Gerd raus in den Café um die Ecke gegangen und in dem Café habe ich gesessen, hab so mit den Händen gezählt, habe ich gedacht, Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja so geil, das ist ja eigentlich genau mein Ding, aber ich bin weder Gastronom, ich kann vielleicht eine Senseo-Maschine einschalten, aber ich suche ja auch keinen neuen Job.
Ja.
Also so ist mir viel zu groß. Und die Vermieterin haben gesagt, ja, wir hatten ja schon Herrn Leon vorgeschlagen, das ist hier ein Gastronom, der wollte das aber nicht. Und ich kannte den Herrn Leon halt auch. Und dann dachte ich, okay, der hat hier ein anderes Café. Ich habe mich mit dem verabredet, bin zu ihm hin und gesagt, hier folgendes, ich war hier oben in diesem Café, in diesen Räumlichkeiten und die haben mir gesagt, damit habe ich noch gesiezt, es wurde ihnen angeboten und ich wollte gerne mal wissen, warum sie diese Location nicht nehmen, weil es doch einfach ein cooles Café. Und dann meinte er so, ja ganz einfach, weil ich keine Ahnung von Schallplatten habe. Und dann ist er so, ich. Und so ist das dann gekommen. Dann habe ich gedacht, okay, dann haben wir uns ausgetauscht und zu Christian, jetzt heißt er ja Christian, also Dutz und Kühlereile, gibt es auch noch einen Bruder. Und dann haben wir uns zu dritt immer getroffen, haben uns auch die Location nochmal angeguckt und dann haben wir überlegt, kann man das hier machen oder nicht? Und ich so, um Gottes Willen, das ist mir 36 Schuhgroßen viel zu groß. Ich habe ja so einen kleinen Raum irgendwie bei mir um die Ecke mit ein paar Leuten, irgendwie da mit einer Kiste Bier so. Aber doch nicht so ein Riesending hier. Naja, und dann haben wir uns aber ein paar Mal getroffen, uns das angeguckt, haben überlegt, was möglich ist, haben so Ideen ausgetauscht und hatten sofort ähnliche Ideen. Und dann haben die dann gesagt, okay, wir überlegen uns das mal. Dann haben sich das halt durchgerechnet. Ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben. Auf jeden Fall sind sie dann ganz offiziell an mich hereingetreten und gesagt, sie würden das gerne machen, dann möchten das gerne mit dir machen. Dann habe ich gesagt, okay. Und ich so von Tuten und Blasen, keine Ahnung, außer Leidenschaft und Vinyl, ja, bin ich dabei. So. Und so ist das dann gekommen. Und dann haben wir das angeleiert und dann haben die den Liefertrag unterschrieben. Und dann waren wir den ganzen Sommer halt hier und haben hier gestrichen, gewerkelt, haben Möbel irgendwie besorgt, haben überlegt, wie wollen wir was machen. Und ich kann mich noch erinnern, das wissen die gar nicht. Das, da habe ich gedacht, so, wenn wir das aufmachen und ich muss hier eine Platte auflegen, wer weiß, vielleicht finden die ja meinen Musikgeschmack gar nicht so toll. Mhm. Dann dachte ich, scheiße, wenn die das alles nicht so toll finden. Oder was hören die eigentlich für Musik? Ich habe mich aber auch nicht getraut zu fragen. Ich meine, wir wollen ja Kaffee aufmachen mit Platten und ich traue mich nicht zu fragen, welche Musik hört ihr. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Aber und so sind wir dann auch Stück für Stück ja hier reingewachsen. Und wir wachsen ja immer noch, es ist ja immer noch am Entstehen. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen es jetzt, wir machen das. Wir machen das so, wie wir wollen. Wir hatten ähnliche Ideen und haben gesagt, okay, wir ziehen das jetzt hier mal hoch und fangen an und haben es dann am 22. August letzten Jahres eröffnet. Und dann war hier, dann tobte hier der Mob, wir hatten ganz viele DJs und das war richtig toll. Wir haben den ganzen Sommer halt hier gearbeitet, gemacht, getan und eigentlich in so einer Vision gelebt, wie das hier wohl mal wird und wie das ist, wenn hier dann Leute sind. Und, wie das und jetzt ist es ja so, wir sind ja hier mitten im Kaffeegetrieb. Also es ist ja überall, das wird man vielleicht auch hören, dass hier und da mal die Kaffeemaschine irgendwie ihren Radau macht. Was hier passiert, ist genau das. Nämlich hier sitzen Leute, die unterhalten sich, die tauschen sich aus, die, wenn man denen in die Augen guckt, die haben Bock, hier zu sein. Und es ist ja genau das, was eigentlich meine Intention war. Und ich bin sowas von dankbar, tief dankbar, dass sich diese Idee, mit der ich mich hier auf den Weg gemacht habe, hier auf einmal so einen Ort gefunden hat, wo das gelebt werden kann. Und jetzt fange ich ja an, hier Veranstaltungen zu organisieren. Du bist jetzt hier. Also so, das ist ja, wird ja immer mehr. Und ich habe ja auch noch einen normalen Job. Also das ist schon auch nicht immer ganz einfach. Ich habe zum Glück auch eine Familie, die das alles mit mir trägt, weil die mich schon so kennen mit meinen Flusen und meinen Gedanken. Aber im Endeffekt ist es dann nicht der kleine Vinyl rum geworden, sondern das ist einfach eine Nummer größer. Und es ist nicht ebenerdig, sondern es ist in der ersten Etage. Mhm. Also ich habe gleich ebenerdig übersprungen.
gleich
noch einen höher.
Genau. Ja. Du hast, als wir essen waren, so einen schönen Satz gesagt. Als wir das dann hier angemietet haben, also du und deine Kompagnons, dann haben wir angefangen, hier umzubauen und haben uns dabei kennengelernt.
Ja.
Weil, ne, wenn man die Geschichte jetzt auch so gehört hat, ihr euch ja qua irgendwie schon vorher kanntet, aber jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gut.
Ja.
Jetzt würde ich als Berater, wenn man erzählen würde, ja, ich überlege mir da mit Leuten zusammen zu gründen, die kenne ich zwar nicht so richtig, aber das wird bestimmt schon ganz gut, dann würde ich immer erstmal sagen, oh krass, ob das so eine gute Idee ist, mit Menschen zusammen zu gründen, die man nicht so richtig kennt. Mhm. Hast du da gar nicht drüber nachgedacht oder warst du einfach, was ich auf der anderen Seite total gut finde, dann auf solche Ratschläge nicht zu hören, sondern halt einfach zu machen. Aber hast du da nicht irgendwie mal einen Moment gezögert und gesagt, boah, mit Menschen, die ich jetzt nicht so richtig kenne, weil du hast ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob die meine Musik hören, aber trotzdem hast du dich ja nicht abgehalten, das zu tun.
Ich glaube, da war von Anfang an eine Sympathie. Mhm. Und ich sehe bei beiden, bei Christian als auch bei José, also einmal bin ich froh, dass sie so Gastronomen sind, die kennen, die haben ja schon, machen zwei Cafés, auch schon sehr lange, die kennen sich damit aus. Das wusste ich schon mal, okay, wenn die ja sagen, dann macht das, dann hat das Hand und Fuß. Und ich hatte einfach Lust, das ist aber meine das ist mein persönliches Wesen. Ich habe halt Lust, Menschen kennenzulernen und sich mit denen auf eine Reise zu begeben und mal zu gucken. Ich muss mit denen ja nicht irgendwie bis in St. Simmerlein irgendwie die nächsten 100 Jahre irgendwie sonst was machen, sondern ich mache das jetzt einfach. Ich mache das so lange, wie wir da drauf Bock haben und wie die Leidenschaft da prickelt und sozusagen lodert. Und bei den beiden hatte ich immer das Gefühl, irgendwie, oh, wir sind uns da, wir kennen uns zwar nicht, aber irgendwie gibt es sehr viele Komponenten, die, ohne dass sie ausgesprochen sind, total zusammen matchen. Mhm. Also allein vom Interieur, was, wenn ich gedacht habe, ich würde ganz gerne so alte, wie so ein altes Wohnzimmer hier rein haben oder so, das war sofort, ja, und dann können wir ja dies, also ich musste mich gar nicht verteidigen oder ich musste irgendwie über Überzeugungsarbeit machen, sondern wir haben alle irgendwie uns hier hingesetzt und haben einfach angefangen. Damals, muss man noch sagen, war Jackie auch noch dabei. Wir waren also zu viert zu Anfang, die das auch alles wunderbar koordiniert hat und so. Die war auch ein wichtiges Verbindungsglied zwischen uns. Und das ist aber so meins. Also ich habe Bock, Leute kennenzulernen, mit Leuten den Weg zu gehen und voneinander zu lernen. Und ich lerne von dem wirklich total viel und das ist immer für mich so der Weg gewesen. Ich mache das einfach. Wenn ich Zweifel gehabt hätte oder irgendwie. Also ein ganz wichtiger Aspekt war, Ich hätte es nicht gemacht, hätte ich hier den Mietvertrag unterschreiben müssen. Mhm. Das war ganz klar. So, solange ich hier, wenn ich hier in irgendeiner Form meinen Mietvertrag oder irgendwie mich binden muss, dann wäre ich raus gewesen. Also ich wollte immer so ein Art Freelancer sein. Mhm. Und habe halt sozusagen hier mehr oder weniger ich bin für das Vinyl zuständig, für die Atmosphäre, für den Style, für die Musik, für das Programm. Das ist so meine Farbe, die ich hier reinbringe. Und Christian und José bringen halt das ganze Gastronomie-Know-how mit und wissen, was man wie braucht und was wo, ja, was wann besorgt. Also, und das hat immer total gematcht. Also
das, ja. Es klingt jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt irgendwie groß businessmäßig so kompliziert gewesen, dass ihr jetzt hier Riesenverträge untereinander gemacht habt und euch über Nächte abgestimmt habt, wer darf denn was machen. Und
wir haben zu dritt auch einen Vertrag, also einen Vertrag, wir haben gemeinsam einen Vertrag gemacht. Im Sinne von, ich habe ja die Anlage hier mit reingebracht, das ist mein Kapital, was ich hier reingebracht habe. Ich habe die Anlage gekauft, ich habe die ganzen die Sachen hier einbauen lassen. Das ist sozusagen das, was ich mit reingebracht habe. Und wir haben uns auch darüber verständigt, wie wir miteinander umgehen, wenn ich hier eine Party feiere und, okay, und. Also das haben wir schon, da haben wir uns einmal hingesetzt und haben das, weil wir gesagt haben, irgendwie so nett das auch ist, so locker, aber irgendwie muss es noch irgendwie ein bisschen Verbindlichkeit haben für hinten raus, wenn es irgendwann mal nicht läuft, dass wir dann wenigstens wissen, so, das nehme ich mit oder das ist euers und. Also da haben wir was festgelegt und dadurch, dass ich nicht in dem Mietvertrag mit drin bin, war das für mich, das war für mich immer, wenn die damit um die Ecke gekommen wären, dann wäre ich hier ausgestiegen, dann hätte ich das nicht gemacht.
Ja, okay. Das wäre so das eine Thema, was ich jetzt so aus typischer Beratersicht gesagt hätte. Das zweite Thema, das habe ich ja, glaube ich, auch ganz am Anfang gesagt, wo ich als Berater auch erstmal gesagt hätte, wow, krass, okay, Gastronomie in der zweiten Etage. Ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut aus in Bremen, aber als ich hierher gelaufen bin vom Bahnhof, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die 1A-Lage. Mhm. Also das muss man, glaube ich, schon gezielt ansteuern hier, sonst hier läuft man nicht einfach so vorbei.
Nee, also hier gibt es ganz, ganz wenig Laufpublikum. Die Gegend, also wir sind direkt in der Innenstadt, am Rand der Innenstadt. Mhm. Aber wenn man jetzt von hier aus ins Viertel gehen würde, da wo sozusagen die hippen Leute oder in die Neustadt, da muss man dann, also kann man hier durchgehen, da geht irgendwie 20 Minuten, dann ist man im Viertel. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt im Viertel, wo alle Kneipen, unterschiedlichste Kneipen sind, da überlege ich mir nicht, gehe ich jetzt noch 20 Minuten da hinten hin. Das heißt, das war natürlich auch ein Risiko, da ist ein Risiko im Sinne von, kommt hier überhaupt jemand? Und wenn die einmal kommen, kommen die dann wieder? Und das war dann die Idee, wo ich dann gesagt habe, deswegen würde ich gerne hier Veranstaltungen reinbringen, damit wir über die Veranstaltung unterschiedliche Leute hier anbinden und dann kriegen die Leute das mit, wie nett das hier ist und dann kommen die vielleicht auch wieder. Und ich würde jetzt mal so sagen, also das ist jetzt in diesem Jahr, wir sind ja noch nicht so lange hier, das Gefühl, es etabliert sich so langsam. Also jetzt ist es auch gut besucht, als wir gerade gekommen sind. Wir hatten das hier vorher aufgebaut, da saßen hier überall Leute. Also so. Ja.
Vielen Dank an die Platz gemacht haben für uns.
Voll, also und ich glaube, das und es ist wirklich toll, dass Leute jetzt bewusst hierher kommen, ob jung, ob alt, also alles, jedes Alter ist hier. Das macht es irgendwie, finde ich, so großartig. Aber wir müssen auch was dafür tun, damit hier, ich glaube, wenn wir hier nichts machen würden, dann würde das irgendwann einsickern. Also könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist auch Vinyl trägt das, aber es ist schon die Kombination aus einem coolen Ort mit Veranstaltungen, mit unterschiedlichen Leuten.
Aber hat dir auch der Fragebogen, den du gemacht hast, was ich übrigens einen sehr coolen Move finde, da ein Stück weit Sicherheit gegeben, dass die Rückmeldungen so waren, hey, wenn es so einen Ort gibt, weil an sich kann man sich die Frage ja auch, also die ich jetzt gestellt habe, so aus Beratersicht natürlich auch dahingehend beantworten, dass man sagt, ja klar, deswegen muss schon irgendwas Uniques rein. Also Leute müssen gezielt hier hinkommen, weil die wollen nicht einfach einen Kaffee trinken, sondern die wollen genau hier den Kaffee trinken, wegen der Atmosphäre und so weiter und so fort. Mhm. Hat dir da deine Umfrage, wobei es ja immer so ist, ne, wenn die Freunde immer sagen, ja klar, würden wir kommen, wenn es das gibt?
Ja, genau. Also das ist sowohl als auch. Ich glaube, es hat mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, dass mit meinen Ideen, die ich habe, nicht so alleine bin, sondern dass diese, ich nenne es mal die Werte, die dahinter stecken, nämlich irgendwie gute Gespräche zu führen, in Kontakt sein, Menschen zu treffen, wieder in echt zu treffen, nicht über ein Handy oder nicht über einen Fernseher oder ein Lappy oder so, sondern sich in echt zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen, Qualitätszeit irgendwie zu initiieren, gute Musik hören, eine Kiste Bier leer zu machen und dass das schon eine Qualität ist oder ein Wert ist, den viele Menschen haben. Mhm. Aber es nicht immer die Orte gibt, wo das so gelebt werden kann. Und das hatte ich so Gefühl in meinem Fragebogen, dass wenn es sowas gäbe, dass es da Leute gibt, die es da hinzieht. Und so. Und das hat mir schon, vielleicht nicht bewusst, aber schon, ich meine, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin ja kein Gastronom, ich habe davon eigentlich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe halt so Bock da drauf. Aber das reicht Bock oder reicht es nicht? Das ist ja die Frage. Und da hat mir der Fragebogen ein bisschen Rückendeckung gegeben, wo ich denke, ich weiß es nicht, aber ganz alleine bin ich dann nicht. Und da war ich ganz froh. Und auch nochmal, das will ich auch nochmal für Christian und José sagen, also das Besondere finde ich auch an diesem Ort und an diesem Café ist, dass die beiden kommen ja aus Guatemala, mhm, und deren Onkel hat in Guatemala eine ganz kleine Kaffeeplantage.
Ja.
Und José, der ist jetzt auch gerade wieder da, die ernten dann da, bringen das hier rüber nach Bremen. Hier gibt es in Bremen eine ganz kleine Rösterei, da wird das dann so geröstet, wie José das will. Mhm. Und hier wird der Kaffee sozusagen, ja, gekauft, also hier wird er sozusagen verkauft, so in dem Sinne. Und bei uns kann man ja gar keinen Kaffee kaufen, weil es gar nicht so viel Kaffee gibt, weil dieses kleine die Plantage ist halt nicht so groß. Ja. Ist halt, wir haben noch einen Kaffee hier im Schnorr in der Innenstadt von Bremen. Das ist ein bisschen touristisch, da kann man ein bisschen Kaffee kaufen, aber hier zum Beispiel kann man den gar nicht kaufen, weil es schon auch so wenig gibt. Und der ist auch sehr lecker und das würde ich, ist so eine gute Kombination zu den Platten. Mhm. Also das ist an Qualität an Platten, an Qualität an Kaffee. Also dass wir versuchen, auch eine gewisse Qualität hier auch in den Raum zu stellen, den Menschen, also wo wir die Menschen auch mit wertschätzen. Also uns ist wichtig, die Menschen wertzuschätzen, die zu uns kommen. Und ich will jetzt nicht irgendwie so ein bisschen, sag mal, so eine Senseo-Maschine anmachen und macht es euch nett, sondern möchte auch gerne auch irgendwie ein bisschen Qualität hier nicht nur Vinyl, sondern auch von den Getränken her anbieten, weil es eine Wertschätzung an die Menschen ist, die zu uns kommen. Weil das, finde ich, die Welt braucht. So. Mhm. Ja, also mal ein bisschen hoch, groß gedacht. Aber das ist ein Wert, etwas, was die Welt gerade umso mehr braucht. So je mehr da draußen irgendwie auch für der Mob tobt sozusagen und die politische Lage und allem, was dazu gehört, ist ja wirklich gruselig, wenn man da irgendwie den Fernseher anmacht. Und hier soll es wie so ein Ort sein, wo diese Qualität nicht nur im Getränk und im Hören, aber auch in den Räumlichkeiten und in der Haltung, wie wir die Menschen hier sehen und begrüßen und wie wir mit den Menschen hier ins Gespräch kommen, das ist etwas, das ist mir sowas von wichtig. Also dafür brenne ich und deswegen ist es so, das hoffe ich auch in den Veranstaltungen, die wir hier machen, wie ich hier veranstalte, dass Leute kommen auf uns zu und fragen, wir haben ganz viele Anfragen, was können wir hier machen oder wir würden das und das. Und ich sage immer, ja, kommt alle her, komm, wir lassen uns irgendwas probieren. Also jetzt habe ich gestern gerade wieder eine Anfrage, da haben sich hier so Leute, die sich hier zum Schachspielen treffen, haben gefragt, so ganz irgendwie so, oh, könnten wir, wenn das jetzt auch bei Insta gepostet, wir würden gerne jetzt immer sonntags mit so 6, 8 Leuten hier irgendwie zum Schachspielen kommen, wäre das okay? Irgendwie so, ja, super, mega, also so Orte zu schaffen, wo Menschen sich auch verorten können und wo sie auch in dem Fall Schach ihre Leidenschaft vielleicht auch hier leben können. Mhm. Also da auch einen Ort zu geben, dass die Leute mutig werden mit dem, was sie innerlich denken, hier anzufragen, zu gucken, komm, wir spinnen hier irgendwas und dann machen wir daraus eine Veranstaltung. Irgendwie was.
Ist ja schön, wenn sich das so weiterträgt, ne? Weil du das ja genauso gemacht hast.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil du deine Leidenschaft hier reingegangen bist, mit deiner Leidenschaft jetzt einen Ort gibst, wo andere ihre Leidenschaft, das muss ja nicht Vinyl sein.
Nein.
Die gehen aber gehen ihrer Leidenschaft nach, kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Und ich habe ja angefangen, letztes Jahr eine erste Veranstaltung wieder zu machen, nach ganz, ganz langer Zeit. Mir wurde erst später bewusst, dass ich mit dieser Veranstaltung, die ich letztes Jahr im November gemacht habe, es war der Geburtstag vom Podcast, 3 Jahre Unternehmer Jam Session. Und während ich das konzipiert habe, ist aber schon die Idee gereift, daraus auch eine Veranstaltungsreihe dann zu machen, die dann Beats and Business heißen wird. Und da möchte ich genau so einen Ort schaffen. Also es soll eine Netzwerkveranstaltung werden, aber nicht so eine Netzwerkveranstaltung, wie sie es schon überall gibt. Und das ist gar nicht wertend gemeint, alle ihre Berechtigung, sondern soll einfach ergänzend sein, wo ein anderer Ort geschaffen wird, wo es nicht so stark um Vertrieb geht und so weiter, wie so wo man sich so gezwungen fühlt, jetzt netzwerken zu müssen. Sonst soll halt ein cooler Ort sein, wo dann Dinge einfach entstehen, weil sie halt einfach entstehen, weil dann der richtige Zeitpunkt ist oder halt nicht. Mhm. Ne? Und es soll halt ungezwungen sein. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich jetzt genau wieder da bin, wo ich mal mit angefangen habe, meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu machen, nämlich Ende der 90er Jahre mit Sven, schöne Grüße an der Stelle, zusammen Hip-Hop-Partys zu organisieren. Beat Lounge hieß das damals.
Geil, bei uns. Cool.
Ja. Und ich dachte mir, wie verrückt das ist, dass ich da jetzt wieder bin. Und finde ich einfach total schön, habe ich auch richtig Bock drauf. Und dann ist ja, hast du ja gehört in der Folge mit Lars Ahmed, in der Podcast-Folge, da ist ja so ein bisschen raus entstanden, das war schon ein bisschen vorher bei mir im Kopf, aber dann im Gespräch mit Lars Ahmed, dann dieses Format Beats, Rhymes and Love zu machen, also ein Format, wo man sich über Platten austauscht. Und da hatte ich dann auch immer so die Momente, wo ich dachte, aber interessiert das denn halt wirklich so viele Menschen? Ich hatte zwar irgendwie anderthalb Jahre vorher schon mal auch über eine Netzwerkveranstaltung jemanden kennengelernt. Mit dem war ich dann zusammen Frühstück und da haben wir drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch deine Kelleridee gewesen, dass wir gesagt haben, es wäre doch total geil. Es gibt ja so diese ganzen Zigarrenclubs und so weiter. Mhm. Aber wenn man so einen geilen Ort schafft, wo man sich halt so trifft, da raucht man jetzt keine Zigarren, kann man auch machen, wenn man will, aber jeder bringt immer eine Platte mit und man spricht über diese Platte. Warum hat man diese Platte mitgebracht? Mhm. Und das war, wie gesagt, so anderthalb Jahre vorher, das kam dann auch wieder in meinen Kopf und dann Gespräch mit Lars Ahmed und dann habe ich ja dich entdeckt und ich hatte ja gerade in der Anmoderation gesagt, ich wollte dann den kennenlernen, der so verrückt ist, weil aus meiner Sicht war das damals immer noch so verrückt, wie kann man denn jetzt, ich habe ja auch diese Leidenschaft, aber ich denke immer, man gehört zu den wenigen Exoten, die das haben und dann habe ich dich entdeckt und dann wollte ich das irgendwie nochmal irgendwie eingeben, habe Vinylcafé eingegeben. Und da hat man festgestellt, hä, wo war das denn jetzt nochmal? Weil es gab auf einmal so viele Vinylcafés, viele in Anführungsstrichen, für mich, der dachte, das gibt's überhaupt nicht. Dachte ich, okay, gibt's ja auch noch an anderen Orten. Scheint ja ein Thema zu sein. Und dann Mackie Berlinatz, das hatte ich auch erwähnt, den ich auch über, nicht über Lars, aber dadurch, dass ich den Mut durch Lars gefasst habe, ihn einfach anzuschreiben. Der hat mich in Berlin ins Bankert gebracht. Und das Bankert ist Plattenladen mit Kaffee kombiniert.
Ja, ah, das hat mich
und geil. Das ist so abgefahren. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen bei Marc eine Folge mit Lars aufgenommen für Beats, Rhymes and Love. Also Lars ist derjenige, der den Beat und so weiter gemacht hat. Sage ich nachher nochmal was zu. Und der hatte in dieser Folge, ich weiß nicht, ob Marc ist auch hier, hallo Marc, sich dran erinnert, da haben wir über einen Olli gesprochen. Der jetzt auch irgendwie in Berlin irgendwie so einen Kaffee macht, da hat mir Lars hinterher geschrieben, weil er dann die Folge mit Mackie Berlinatz gehört hat, ja, das ist der es Bankert macht.
Nein, krass.
Und ich dachte, krass, wie sich so diese Kreise alle so schließen, weil den DJ Henshock habe ich dann da auch kennengelernt, weil ich wollte unbedingt ihm eine Platte abschwatzen, die aber leider nicht rausrücken wollte. Und da schließen sich die Kreise. Und ich glaube, weil ich werde ganz oft gefragt und ich frage mich fairerweise auch immer selber ganz oft mich selber, wenn ich wieder mal so meine Ideen habe, ist das jetzt wirklich eine gute Idee zu machen? Ist das eine Idee, die bei mir aus dem Herzen kommt? Ist das jetzt mein Ego, dass das will? Mhm. Und ich habe für mich so festgestellt, wenn auf einmal sich so viele Sachen so fügen, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Sonst würden sich diese Sachen nicht fügen.
Ja. Was glaube ich auch.
Dann kann es eigentlich nur der richtige Weg sein.
Genau. Ich kenne das genauso wie du und es erschreckt mich dann manchmal darüber, was so alles dann auf einmal in Bewegung kommt und wer sich dann meldet oder welche Ideen man hat oder dass es jetzt so einen Ort hier gibt, dass ich dann Christian Rossi kenne, was ich jetzt hier schon, also was ich hier für interessante Leute kennengelernt habe. Und das passiert nur, wenn man sie auf den Weg macht.
Absolut.
Ja. Und ich bin, dass wenn ich mein Leben zurückblicke, ich bin schon immer einer gewesen, der erstmal losgegangen ist und ich bin jemand, der versteht sein Leben sowieso erst in der Rückbetrachtung. ich bin jetzt nicht einer, ich mache jetzt einen Businessplan und dann mache ich das und dann am so und so viel unterschreibe ich da und dann hole ich mir von der Bank und dann öffne ich das und so, sondern das also
Klang ist ja auch so.
Kann man ja auch machen, aber ne, ich mache das einfach und ich habe, das ist aber etwas, hat man jetzt noch gar nicht, aber ich praktiziere ja auch Buddhismus und das ist etwas, wo ich mich immer wieder selber sehr viel selber hinterfrage oder auch versuche sozusagen mit meiner inneren Kompetenz oder im Buddhismus nennt das Buddha-Natur, also mit meinem Potenzial, was in mir ist, mich sozusagen damit zu verbinden und das dann so nach außen zu tragen und dann zu gucken, was verschiebt sich denn jetzt unter die Füße? Was hat denn das Universum sozusagen für mich vorbereitet? Weil ich glaube, wenn ich immer nur mit mir selber und arbeite, dann sehe ich ja, wie hat das Paulo Coelho gesagt, so die Zeichen der Zeichen nicht. Also so, das ist schon, das Universum schiebt einen schon Zeichen unter die Füße oder vor die Füße, aber oft sehen wir die gar nicht, weil wir gar nicht in diesem inneren Kompass oder in diesem inneren Lot sind, da irgendwie auch mal die Augen zu öffnen oder das wahrzunehmen. Und durch das Praktizieren von Buddhismus irgendwie versuche ich das immer wieder auch zu aktivieren, dass ich das wahrnehme, was mir jetzt auch gerade jetzt wieder vor die Füße fällt. Und das hat mir neben Lars Ament auch total geholfen im Sinne von, ich entscheide mich, als ich entschieden habe, ich reduziere für ein Jahr. Das habe ich auch nicht so mal so, sondern da habe ich mich entschieden, ich mache das jetzt ein Jahr. Ein Jahr kriege ich das irgendwie hin finanziell. Ich entscheide mich dafür. Ich nehme mich jetzt ernst. Ich nehme ernst das, was in mir hochkommt. Und ich möchte denen mal Raum geben. Und wenn da was kommt, kommt was. Und wenn nicht, dann gehe ich halt wieder zurück. Aber ich entscheide mich dafür. Und das war etwas, da habe ich mich entschieden und dann ging das los. Und dann passierte das einfach.
Das ist ein total schönes Beispiel auch dafür, weil man fragt sich ja oft auch, wenn man jetzt so Coaches und so Speaker hört und ich bin auch ein Riesenfan von Dieter Lange, mache ja auch die Lebensschule bei Dieter Lange und wenn der dann so berichtet oder die Frage bekommt, hey, ich bin hier in einer extremen Situation, wie kann ich damit umgehen und so, dann ist ja ganz oft eine Auszeit nehmen, in die Stille gehen und am besten ins Kloster gehen und so und ich kann schon verstehen, dass dann oftmals gesagt wird, aber das ist leider nicht so praxistauglich. Es kann nicht jeder hat den Luxus, sich rausziehen zu können, um mal 6 Monate ins Kloster gehen zu können. Und so wie du das gemacht hast, das finde ich eigentlich eine total schöne Geschichte, ist das ja schon lebenswirklicher, sage ich mal, dass man sagt, man reduziert, man nimmt sich einen Tag nur für sich und arbeitet da an sich und seiner Vision und guckt vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt meine Leidenschaft, weil das ist ja ein Riesenprozess. Ich hatte ja von einem guten Freund von mir erzählt, der einfach das Thema hat, von außen betrachtet, hat er alles, und hat aber das Thema, er weiß nicht so richtig, was er damit jetzt anfangen soll. Ne? Hat er, ich sag mal so, diesen Luxus, ich habe dieses Geld, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
Weil er keine Leidenschaft oder nicht so entdeckt hat bei sich.
Entdeckt, glaube ich. Und ich glaube schon, dass er eine Leidenschaft hatte, aber hat gerade keinen Zugang dazu. Und dann sind vielleicht so Methoden einfach mal ganz gut, sich einen Tag bewusst dafür zu nehmen, um dann auch zu gucken, was ist es denn?
Und ich mache das halt im Sinne praktizieren Buddhismus, ich mache das jeden Morgen. Jeden Morgen wie ein Meditieren oder was auch immer, gehen spazieren. Weil kann ja mal, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das die Erkenntnis schlechthin, das ist nur meine Form. Ich chante, so nennt sich das, irgendwie jeden Morgen so 20 Minuten, eine halbe Stunde, heute habe ich eine Stunde und damit erde ich mich und öffne sozusagen mein Potenzial und ganz ehrlich unter uns, das klingt einmal mehr, mal weniger, mal super, mal gar nicht, also so, aber ich merke, wenn ich das nicht mache, gehe ich anders in den Tag, als wenn ich das mache. Und das ist für mich etwas, das begleitet mich, auch durch dieses Café natürlich oder das, glaube ich, wäre ohne das würde es dieses Café nicht geben, ohne Lars Ament würde es dieses Café nicht geben. Und in letzter Instanz bin ich aber derjenige, der das Café hier sozusagen dann auf die Beine gestellt hat. So. Und das wirkt ja durch mich durch.
Ja.
Und ich glaube, dahinter steckt ja auch der Begriff des Vertrauens auf das, was in einem schlummert. Und das heißt, man darf auch Fehler machen oder mal stolpern oder irgendwie auch mal daneben greifen, gar keine Frage. Aber sich treu bleiben und irgendwie immer wieder aufstehen und das dafür irgendwie, ich kann es ja anders nennen, als ich brenne dafür, das weiß ich. Also wenn ich irgendwann nicht mehr brenne, dann ist es auch nicht mehr das Richtige, dann wird es irgendwas anderes sein. Aber das kann ich nur empfehlen, also irgendwas für sich zu finden, wo man sich irgendwie mit sich selbst verbindet, um so ein Vertrauen aufzubauen. Das, was da meine Leidenschaft, was es auch immer ist, völlig putzegal. Dass das mein Weg irgendwie ist und dass das die Welt braucht. Also ein Stück weit auch, ich finde diesen Ort, gerade in der heutigen Zeit, das wiederhole ich mich, aber das braucht die Welt. Gerade mit Medien und dieses Ganze, da braucht es genau das Analoge. Hatte ich auch erzählt, hier gibt es keinen WLAN.
Ja,
weil das hier cool echt ein analoger Ort ist. So, und das müssen die jungen Leute auch lernen, dass man hier nicht einfach, wie ist denn das Passwort? Und hier gibt es kein Passwort. Und die kommen trotzdem hierher. Und ist trotzdem cool. Und die Qualität dessen, was ich an mir selber erlebe, im Kontakt vielleicht mit Platten, mit Musik und, ist nochmal was anderes, das analoge Erleben, als im Internet oder bei Insta, was auch immer, so gut es auch ist. Aber man verliert sich auch ein Stück weit. Man ist nicht so sehr viel bei sich. Und mein Wunsch ist hier, durch Platten auflegen, durch Musik hören, durch Schach spielen, durch andere Spiele spielen, wieder mehr bei sich zu sein. Und das ist ein Ort, ich nenne das immer meine Form von Friedensarbeit. Also irgendwie einen Ort zu schaffen, wo Leute irgendwie bei sich sind.
Ja, ich fand das, als ich diese Party letztes Jahr gemacht habe, fand ich, also ich war wirklich so beseelt danach, weil ich so krasses Feedback bekommen habe und so überraschendes Feedback, wo ich gar nicht mit gerechnet habe und was ich jetzt nicht so als Intention hatte, dass das passieren soll. Und unter anderem hat mir, ich glaube, dieser Ort könnte auch genau so ein Ort sein, haben mir mehrere Menschen gesagt, die meinten, diese 3 Stunden oder 4 Stunden, die wir da waren, die waren so unfassbar inspirierend. Und
absolut.
Der eine hat dann direkt Lars angerufen, weil er auch ein neues Logo haben möchte. Der hat sich mit dem connected, der meine Internetseite gerade neu macht, weil der hat mir dann hinterher erzählt, der saß da und hat da meinen Worten gelauscht und das hat ihn so inspiriert, dass er sagte, geil, ich will das jetzt auch so. Und ich habe da drüber gesprochen, dass wir mit der Großer Beck, also mit meiner Beratungsgesellschaft, wir machen ja hauptsächlich Finanzierungsberatung, erweitern das so ein bisschen und wir gehen unter anderem ins Mentoring. Mhm. Und ich nenne das den Abenteuerspielplatz für sich finden.
Okay.
Ah, ja. Oder wie, ne, das ist auch so, sie sieht auch so ein bisschen so aus. Und Gerald Hüther, kennst du Gerald Hüther, ne, benutzt ja immer dieses Wording mit dem Spielbein. Was ich sehr schön finde. Und ich war eingeladen von Lars Bobach in seinem Podcast, um darüber zu sprechen. Und du hattest das eben auch schon angedeutet. Und ich finde das ganz wichtig, glaube ich, den Menschen, die sich dann auf den Weg machen, mit an die Hand zu geben, dass es völlig okay ist, dass man immer wieder Selbstzweifel hat, dass man mal ein falscher Abkreuz oder eine falsche Weggabelung nehmen wird, dass man benutzt mal, dass man mal scheitert, mal hinfällt, mal wieder aufstehen darf. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist so ein bisschen, wo ich so auf Kriegsfuß mit dieser Coaching, Life-Coaching-Bubble und so bin, die einem suggerieren, mach diese 5 Schritte und dann ist das, dass es Zeit braucht. Und dass man sich diese Zeit nehmen darf. Das ist nicht irgendwie, ja, super geil, ich lese jetzt ein Buch von Lars Ament, dann fange ich an zu meditieren und in 2 Wochen bin ich ein neuer Mensch.
Genau.
Ne? Das braucht einfach Zeit. Und aber wie du auch sagtest, das Wichtigste ist, sich erstmal auf den Weg zu machen. Mit unserem Mentoring möchten wir halt diesen Weg einfach gerne begleiten, um da so ein Bunny zu sein. Nicht, dass wir wissen, wie der Weg zu gehen ist. Das muss man ja selber wissen.
Ja, ja.
Aber dabei zu helfen, ne, auf der Spur zu bleiben und vielleicht durch die richtigen Fragen, Gespräche, Inspiration. Ich mag ja super über Inspiration zu gehen, weil motivieren können wir niemanden. Ne? Man ist intrinsisch motiviert.
Ja.
Man kann Menschen nur inspirieren.
Ja. Ja.
Also meine Einschätzung nach. Das ist das, was wir da machen wollen auf dem Weg. Und da können so Räume, also ich habe dann auf meiner Veranstaltung, habe ich 3 Mentoring-Plätze verschenkt, weil ich es ja selber nicht wusste.
Ja.
Wie soll das funktionieren?
Ja, ja.
Und was ich aber wusste, ich möchte nicht irgendwie jetzt wie so eine Therapiesitzung, dass man immer bei mir sitzt und dann sprechen wir so, sondern das ist jetzt so, wir gehen immer an unterschiedliche Orte, um unterschiedliche Inspirationen zu haben, auch der Orte. Und ich habe eine Karin, die ich da im Mentoring habe, der habe ich einen Lieblingsort von mir gezeigt. Das nennt sich Hall of Fame in Kassel. Mhm. Das ist unter so einer Autobahnbrücke mit ganz viel Graffiti. Da haben wir mal Hip-Hop-Veranstaltungen stattgefunden, die MyJam und so weiter. Und habe da mit ihr quasi das Gespräch geführt. Und dann hat sie mir hinterher Fotos geschickt und in ihren Storys auch so geteilt, wo sie jetzt auch alleine dahin geht. Weil für sie ist auch ein inspirierender Ort geworden ist. Und das ist das schon super.
Mega,
das ist das schon super.
Friedensarbeit.
Ist das so? Und das, das macht einfach total Spaß, aber es braucht halt einfach Zeit.
Das und ich finde richtig. Auch, das lerne ich ja auch, dass wenn auch mal keine, also auch wenn es mal gut läuft, dass man das für sich anerkennt, das ist jetzt einfach gerade meins oder das dort jetzt auch gerade gut. Und ich, also sich von mir ist auch mal auf die Schulter klopfen, aber es auch zu genießen, das, was habe ich hier eigentlich gerade geschafft und was passiert hier eigentlich gerade? Also ist für mich immer so ein Satz, annehmen, was ist. Also im Guten wie im Negativen. Aber auch dann, ich hatte das gerade jetzt am Sonntag, hatten wir Kuchenschmaus und Plattenrausch, wo hier Kaffee und Kuchen ist und wo ich mir dann mal Freunde einlade, wo wir dann zusammen hier nachmittags auflegen. Und dann haben wir vorher ein bisschen gesprochen, was ist so die Idee? Und ich so, ja, ich gucke immer, wer ist hier, was für ein Publikum ist da? Und dann schaue ich, welche Musik könnte man dazu auflegen, was hören die vielleicht? So manchmal frage ich die Leute auch. Und dann ist so mein Credo, mein Ziel ist, dass die Leute, wenn die hier reinkommen und guten Kuchen essen, einen guten Kaffee trinken und gute Musik hören, mit einem Lächeln hier wieder rausgehen. Mhm. Mein Ziel ist, dass die hier irgendwie eine gute Zeit hatten. Und im besten Sinne kriege ich das vielleicht irgendwie mit. Und das habe ich ihm erzählt. So, ich fände es total cool, wenn die Leute hier einfach mit einem Lächeln rausgehen. Und es war an dem Tag wirklich auch sichtbar. Und er hat mir dann, haben wir dann noch, als zu Ende waren wir noch lange gequatscht. Und er hat mir dann abends spät dann noch eine Nachricht geschickt und mal bedankt, dass er aufnehmen konnte. Und er wäre mit einem Lächeln heute hier rausgegangen.
Ja, das ist schön, ja.
Da habe ich gedacht, so wunderbar. Ein Großkind an Chris. Also das, da denke ich so, ja, also alles richtig gemacht. Also auch das zu genießen, das zu sagen, das finde ich aber auch nochmal, das wollte ich noch ergänzen. Ich erschrecke mich gerade über mich selber, dass es Anteile in mir gibt, die jetzt hier einen Ort haben will, die nochmal Raum kriegen, also gelebt werden. Also ich habe hier, ich komme mit Leuten ins Gespräch, wenn die sich die Platten hier angucken und so, dann sage ich denen, oder man kann hier auf der Hörstation was hören und dann kommt man sofort ins Gespräch und das ist oft so nett. Und dann dachte ich so, gut, in meinem Job muss ich ja auch viel reden und auch Leute irgendwie beraten, wie sie besser mit Kindern umgehen können oder was können sie verändern. Aber hier ist es nochmal so, die sind ja freiwillig hier. Mhm. Also, und dann kann man denen irgendwie irgendwas mit auf den Weg geben und ich merke so, also irgendwie wusste ich schon, dass ich irgendwie mit Leuten reden kann, aber dass das hier so, also wie so ein Wert, der hier gelebt wird oder dass ich Leute inspiriere darüber, dass ich die einfach nur frage und die mir was erzählen von, neulich hat die eine Edith Piaf-Platte und ob sie die mal auflegen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Haben wir die aufgelegt, dann lief das so und dann war da noch woanders, waren noch Leute, die haben auch gesessen und irgendwann, so nach 20 Minuten oder so, haben wir noch umgedreht, also sind wieder gegangen. Dann bin ich zu den anderen hingegangen, dazu haben sie vielleicht auch eine Idee, wir möchten sie auch irgendwie ein Lied hören. Und sie so, ja, so irgendwie vielleicht so ein bisschen was Chilligeres. So. Die waren halt ein bisschen, man merkte, Edith Piaf ist ja nicht jedermanns Sache. Und da dachte ich, okay, ich frage die mal, was ist denn deren? Und dann habe ich den Sade aufgelegt und dann sind sie immer gegangen und gesagt, also vielen Dank für die Musik, war richtig toll. Und dann dachte ich, ja, cool. Also irgendwie so ein bisschen die Leute lesen, so ein bisschen gucken, was haben wir hier. Und manchmal klappt es nicht. Und aber dieses, die Menschen, dass sie hier rausgehen mit einem Lächeln. Also die gehen, dass die diesen Ort für sich irgendwie hier genossen haben, eine gute Zeit mit sich selber oder mit denen sie gekommen sind. Und das ist für mich, das ist das Größte. Und das meine ich mit auch das Annehmen, was ist, dass man das auch dann auch wirklich wertschätzt, was man auch geschafft hat oder so. Also nicht nur, wo es schwierig ist, sondern auch die Sachen. Weil das ist oft so, da wird dann drüber hinweggegangen, weil, naja, das ist ja normal. Nee, es ist nicht normal. Ich finde, es ist nicht normal, wenn man das Gefühl hat, das war jetzt hier eine gute Zeit oder ein schöner Moment. Also das ist etwas, also da brenne ich auch für. Mhm. Menschen dafür zu begeistern, das auch anzunehmen, dass sie eine gute Zeit haben.
Ja.
So, und nicht drüber hinweggehen.
So. Ich finde das eher total wichtig. Gelingt mir auch nicht immer. Ja. Was ich auch lernen durfte, ist einfach wirklich im Moment zu sein. Mhm. Das ist auch, was ganz stark auch Dieter Lange immer schon fast predigt. Mhm. Immer diese Akzeptanz, im Moment zu sein. Mhm. Ja. Vielleicht auch wissentlich, aber es spielt ja auch keine Rolle, was gestern war, was morgen, wissen wir ja nicht. Ne?
Ja.
Sondern so, wie es jetzt ist und das halt auch einfach so anzunehmen. Er hat ja Dieter Lange diesen coolen Satz, für alle Lebenskrisen, die wir haben, sind wir selbst verantwortlich. Weil wenn man das erstmal so hört, denkt man immer so, hä? Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich. Wenn jetzt jemand ein Extrembeispiel oder was ich, meine Mutter stirbt, dafür bin ich doch nicht verantwortlich. Und der Satz ist aber so gemeint, dass es auch das anzunehmen, was im Moment ist. Das Ereignis ist da so oder so. Das Ereignis kann man nicht verhindern. Aber was ich entscheiden kann, welche Bedeutung gebe ich diesem Ereignis?
Ja, absolut.
Und das finde ich so stark von Dieter Lange. Und da arbeite ich so viel mit. Bin ich auch noch nicht perfekt, geht es ja auch gar nicht drum. Aber das hat mein Leben so dermaßen bereichert und zu noch mehr Gelassenheit geführt, wenn man einfach Ereignisse so nimmt, wie sie nicht, dass einem scheißegal sind, also toll, super, aber dass man erstmal sagt, ja, okay, was mache ich? Das ist das Beste, was ich jetzt daraus mache.
Ja, ja. Und also ich muss die ganze Zeit überlegen, ich habe den Satz, es gibt einen Satz, der nochmal zu Lars Ament, der bei mir zu Hause klebt. Und den habe ich mir gestern Abend, ich konnte nicht einschlafen, habe ich, weil der klebt bei mir, der mich total geleitet hat.
Ja, pass auf, das ist so witzig. Hast du gefunden?
Ja.
Ich erzähle nur kurz, was ich hatte, als ich dann Lars Ament für mich entdeckt habe. Das ist bei mir genauso wie, wenn ich neue Musik entdecke, ne? Dann will ich alles wissen von dieser Musik, als ich Tribe Called Quest entdeckt habe oder was auch immer. Dann alle Platten, mit wem featuren die, wer produziert da, was sind das für Leute? Und dann erzähle ich jedem, wie geil Tribe Called Quest ist. Und dann
sind sie auch.
Ja, absolut. Und dann war es genauso bei Lars Ament. Was erstmal witzig war, dass alle, weil ich dachte ja, 14-facher Bestseller-Autor. Jedem, dem ich davon erzählt habe, ja, Lars Ament ist so krass. Wer? Ich so, Lars Ament müsst ihr doch kennen.
Ja.
Ich so, nee, kennen wir nicht. Ich so, du musst unbedingt das und das hören. Also ja, okay. Und dann habe ich die ganze Zeit, und irgendwann hatte wirklich jemand zu mir gesagt, meinte zu mir, tauschst mir noch einmal Lars Ament, sagst, hau ich dir auf die Schnauze.
Einfach mal für Tatsachen sorgen hier.
Weil ich einfach nur noch
einfach die ganze mal Fresse halten. Ich so,
alle so, ja, alles schon so, ja, ich weiß, hat Lars Ament gesagt.
Ja, ja.
Das habe ich habe dir erzählt, ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben.
Ah ja, genau. Ah.
Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben und da habe ich auch so eine Szene reingeschrieben, wo diese Hauptfigur dann auch anderen von Lars Ament erzählt und dann habe ich das quasi aufgegriffen, dass da einer sagte, ja, ich weiß, Lars Ament und so und dann bringt diese Figur in diesem Buch dann auch irgendwie so ein Zitat und meinte, ja, so und so. Und der so, ja, ich weiß von Lars Ament. Und dann so, nee, ist von Curse.
Aber der hat mit Lars Ament ein Interview.
Ja, genau. Ja. Guck mal, habe ich doch schon was ich vorlesen kann bei meiner Lesung?
Ja, du hast noch eine Lesung, habe ich auch.
27.3. In der.
Unbedingt hingehen.
Weißt du nochmal? Heißt gar nicht Neue Denkerei. In der Entdeckerei. In der Entdeckerei in Kassel. Bester Name übrigens.
Ah, ja.
Entdeckerei.
Okay. Entdeckerei, das ist wirklich ein geiler Name.
Und die haben ein cooles Netzwerk, das heißt das Echt-Netzwerk. Okay. Gute Leute. Judy, komm, welches
Am Tag? Am 31.05.24, also das ist auch schon ein bisschen her. Mach die Dinge, die du liebst, für die Menschen, die genau das brauchen.
Ja.
Also, ich kann auch sagen, Podcast 209, 15 Minuten, 47 Sekunden. Mach die Dinge, die du liebst, für die Menschen, die genau das brauchen. Das war für mich, das hängt bei mir da bei meinem, da wo ich immer chante, das hängt da, das ist für mich so, mach die Dinge, die du liebst für Menschen, die das brauchen. Das ist genau das. Also ob sie es brauchen oder nicht, das dürfen die entscheiden. Aber ich mache die Dinge und gebe denen den Raum, die ich liebe. Und dann können die Leute nehmen, die das brauchen.
Ich habe auch ganz viele Lars Ament-Zitate und andere Zitate bei mir im Zimmer hängen. Das hat das abgelöst. Achtung, es kommt eine random Story. Ich hatte früher als Jugendlicher, hatte ich eine Zeit lang Brad Pitt bei mir im Zimmer hängen. Brad Pitt aus Fight Club. Aha, weil ich finde einen der weltbesten Filme.
Okay,
und ich fand diese Figur, diesen Tyler Durden, heißt der Tyler Durden im Film, glaube ich? Ja. Ja, fand ich so cool. Und ich wollte unbedingt diesen Bauch haben, wie Brad Pitt in diesem Film hat. Dann habe ich das so klein ausgeschnitten und mir da irgendwo hingehangen, wo ich dann immer so Sit-Ups gemacht habe. Hat so halb gut funktioniert.
Naja, na ja. Aber annehmen, was ist. Und dann?
Ja. Aber da fällt mir wieder ein Zitat direkt von Dieter Lange ein, bezogen darauf, ich möchte aussehen wie Tyler Durden. Wir werden alle als Original geboren und sterben als Kopie. Oder viele sterben als Kopie. Zu viele sterben als Kopie.
Zu viele sterben als Kopie. Ja.
Pass mal auf. Ich habe noch zwei Rubriken hier in diesem Podcast.
Ah.
Eine nennt sich Freestyle.
Okay.
Mache ich jetzt mal ein bisschen anders. Mache ich jetzt zum ersten Mal. Du kannst dir hier gleich mal was rausziehen. Da sind Sprüche von Lars Ament und so weiter drin.
Schon mal gehört.
Und dann einfach mal sagen, was dir zu diesem Spruch einfällt. Ist auch keine Mausefalle drin. Das wäre immer so ein Riesengag.
Da. Ja, also viele.
Ja.
Also der Daus.
Mal gucken, was du rausziehst.
Der ist es.
Ah. Oh.
Ach, das ist doch der Kalender. Buddy Rock.
Das ist der Hip-Hop-Kalender.
Ah, das ist der Hip-Hop. Ah ja, Mos Def featuring Q-Tip und Tash.
Kennst du?
Nee.
Eine,
also Q-Tip, klar, kenne ich. Und Mos Def kennt man auch.
Ja. Eine für mich legendäre Platte. Das ist, wenn du mich so nach 10 Songs fragst, die wir früher immer auf unseren Partys aufgelegt haben, gehört auf jeden Fall Buddy Rock dazu.
Geil.
Und weißt du, was ich, voll Idiot, irgendwann mal gemacht habe? Ich habe angefangen, Haus aufzulegen.
Mhm.
Also das war noch nicht das voll Idiotische. Aber ich war dann so nerdig im Haus auf einmal drinne. Und ich hatte ja erzählt, wenn ich dann einmal irgendwo drin bin, habe Naked Music für mich entdeckt und wollte dann Vocal House und so weiter und so fort und brauchte Geld. Und da habe ich angefangen, Hip-Hop-Platten zu verkaufen, weil ich nicht mehr da so Hip-Hop auflege, sondern jetzt so House aufgelegt habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und ich habe diese Platte verkauft.
Bodywork.
Und vor allem, das ist schon schlimm. Aber weißt du, welche Platte ich auch verkauft habe? Kannst du natürlich nicht wissen. Die Beginnerplatte, wo K2 drauf ist. Dieser Posse-Song mit allen. Weißt du, wie hart die ist zu bekommen wieder? Unfassbar.
Ja, du, das ist...
Mal auf, ich ziehe auch mal eins.
Na los.
Hast du auch schon mal irgendwie eine Platte verkauft, wo du dir hinterher gedacht hast, warum habe ich das jetzt gemacht?
Nee.
Da weißt du nicht, wie mir das passiert.
Aber ich suche hier, wir haben hier eine Platte von Gu, dem DJ Gu, geschenkt gekriegt, wo er uns auch gratuliert. Und die ist irgendwie weg.
Will I Am.
Ja.
Legendär. Wer ist denn die Gruppe nochmal? Will I Am. Wie?
Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas, genau. Peace. Vielen Dank, Marc. Mike, der Kameramann Mike. Black Eyed Peas habe ich live gesehen.
Alter, fett.
Live gesehen auf dem Malbo Barbecue Jam in Köln, als das noch gab. Das war eine richtig geile Veranstaltung.
Geil.
Haben wir hinterher noch, Spex ist da auch aufgetreten. Und da hat Spex seinen legendären Song Fick die Uhr gespielt. Find ich so geil.
Ja, sehr geil.
Gut, aber komm, wir müssen jetzt hier nochmal, zieh mal Lars Ahmed.
Ich muss mal Lars Ahmed ziehen, ja.
Das klappt ja super, das Spiel. Das ist, wenn Marc sich mal was ausdenkt.
Oh, hier. Ah,
guck mal. Oder so ein kurzer.
12. Februar, ganz kurz. Es lohnt sich wirklich sehr, hin und wieder still dazusitzen, die Natur zu betrachten und sich zu fragen, was genau brauche ich eigentlich, um ein glückliches Leben zu führen und was kann alles weg?
Bombe. Hast du ja eigentlich quasi genauso gesagt, was du gemacht hast.
Weg kann noch, aber ja.
Aber
ja.
Was du gemacht hast mit dem einen Tag
off. Ja, ja.
Deswegen... Damit lassen wir das jetzt so stehen.
Mega, mega.
Ich stelle jetzt noch meine typischen Fragen in dieser Kategorie Freestyle.
Okay.
Wie würdest du für dich unternehmerische Freiheit definieren?
Seine Leidenschaft Raum zu geben, egal was da kommt.
Mhm.
Ja.
Vertrittst du die These, wenn man sich selbstständig macht, dass man auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, man kann schon sehr viel dafür tun, aber man muss auch einen Teil in sich loslassen, den man nicht beeinflussen kann. Und ob es dann Glück ist oder das Universum, was einem unter die Füße schiebt oder wer auch immer dann mit einem Podcast um die Ecke kommt, Ich würde es Glück nennen, aber es gibt einen Teil, den man nicht. Wurde ja auch deutlich. Ich bin der Letzte, der irgendwie alles vorweg plant und kontrolliert, sondern ich bin ja eher jemand, der sich drauf einlässt und da gehört das dazu. Aber Glück ist schon auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte, wenn man sich selbstständig macht?
Veränderbar, also eine Mischung aus, man muss veränderbar sein und ist vielleicht ein Widerspruch und gleichzeitig muss man aber auch Leader sein.
Mhm.
Also ich muss schon die Fähigkeit haben oder was in mir haben, was mich antreibt, was ich auf jeden Fall will. So, ob es jetzt Ehrgeiz, weiß ich gar nicht, aber irgendwas, was mich antreibt. Und gleichzeitig brauche ich aber auch dieses, ich muss aber auch ein bisschen irgendwie veränderbar sein, weil sonst ist, wenn man nur so ist, dann glaube ich, wird man nicht glücklich.
Mhm.
Auch so beides, ja.
Hast du sowas wie so einen Lieblingsscheitermoment im Leben? Also wo irgendwie ein Ereignis passiert ist, wo du im ersten Moment gedacht hast, Mann, dort richtig kacke, dass das jetzt passiert ist. Aber rückblickend betrachtet, war es genau richtig, damit etwas anderes passiert ist?
Oh Gott, das ist ja interessant, weil interessant, dass mir da erstmal so nichts einfällt. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so wenig gescheitert, weil ja. Es ist immer irgendwie passiert.
Mhm.
Ob es jetzt im Beruflichen ist.
Vielleicht hast du auch gar nicht als Scheitern empfunden.
Ja, vielleicht auch das. Also ich habe jetzt eher Stress damit, dass mir nichts einfällt.
Ja.
Will aber nicht sagen, dass ich nicht in meinem Leben, bin auch schon gescheitert, glaube ich, aber es ist was, was du vorhin auch sagst. Das ist mal die Frage, wie man es bewertet. Mhm. Wenn ich es als Chance sehe, dann ist es ja nicht ein Scheitern, sondern eher, ja. Da macht sich etwas Neues auf.
Ist das durch den Buddhismus bei dir gekommen? Diese Einsicht, also seit wann hast du Zugang zum Buddhismus?
Ich praktiziere seit Corona, ja. Als man bei sich war, weil man nicht raus konnte. Da ist das so, ich habe einen sehr guten Freund, Grüße an Michael, der das schon ganz lange macht, der mich da auch immer mal wieder inspiriert hat. Aber es ist irgendwie nie in mir angeklungen. Und in der Corona-Zeit habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich das mehr eingeladen oder das hat sich bei mir eingeladen oder das Universum hat mich dazu geöffnet, dass ich das doch jetzt mal einladen könnte und das doch mein Leben bereichert und ist ja auch so. Und ich glaube, ich bin als Typ schon auch so, aber der Buddhismus hat das nochmal bestätigt, vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise. Gescheitert, ey, das ist echt, da muss ich echt mal drüber.
Ja, aber macht
also finde ich total, ich finde das total gut, weil ich finde es ja schön, dass ich da nichts finde, aber irgendwie traue ich mir da noch nicht so. Also entweder will ich es nicht zulassen, aber
ansonsten schieben wir es nach.
Ja, genau, wenn mir noch was einfällt, also mir fällt bestimmt mal, wenn dann schiebe ich das noch nicht.
Jetzt kommt noch eine gute Fee vorbei und die sagt, pass auf, du kannst dir eine Superkraft aussuchen, die du bis zum Ende deines Lebens hast. Welche Superkraft hättest du gerne?
Die Superkraft wäre, dass ich möchte die Gabe haben, aus dem Kleinen, nennen wir es immer das Kaffee-Vinyl, die Superkraft, dass die Menschen das Gute in sich entdecken und kultivieren und nach außen tragen.
Mhm.
Also die Superkraft, politisch gesehen, dass die Leute nicht irgendwie so denken, sondern aufmachen und wirklich authentisch werden und diesen Narzissmus und diesen ganzen Narzissmusmüll irgendwie beiseite schieben. Und meine Superkraft wäre, diese Menschen irgendwie zu sich zu führen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn die alle Platten auflegen würden, dann ist das natürlich mega. Muss aber nicht sein. Aber ich könnte es empfehlen.
Ja,
aber die Superkraft wäre wirklich, die Menschen irgendwie von ihrem Narzissmus zu befreien.
Ja, so, jetzt komme ich noch um die Ecke und sage, warum auch immer, bin ich bei Wer wird Millionär genommen worden.
Mhm.
Und möchte dich gerne als Telefonjoker haben.
Okay.
Für welche Fachkategorie oder für welche Kategorie wärst du der perfekte Telefonjoker? Ohne dass ich weiß, welche Kategorien es gibt, aber.
So geil, wenn man über sich selber lacht. Ey, was einem für Gedanken kommen. Und zwar, das hat was mit dem Podcast für heute Abend zu tun. Mich könnte man anrufen, wenn dir ein Gitarrensolo vorgespielt wird, dann könnte ich dir sagen, wer das gespielt hat und bei welchem Stück.
Geil.
Weil ich habe, glaube ich, früher, also meine Bab-Zeit oder Klaus Lage und wie sie da alle hießen, also diese ganz, da konnte ich könnte dir nicht sagen, was in dem Text vorkam, aber ich konnte dir jedes Solo singen.
Mhm.
Und ich wusste auch immer, wie der Gitarrist heißt, weil damals habe ich noch Gitarre gespielt. Und ich bin manchmal erschrocken bei so alten Liedern, die man ja jetzt auch noch mal immer mal wieder hört, dass ich dann immer die Gitarrensolos mitsingen kann. Das ist doch bescheuert. Aber das ist so ein Wissen, was...
Das
ist geil. Ich glaube, da könntest du mich anrufen. Ja. Ich glaube, da, aber es müsste dann so in den 80er sein.
Ja, okay. Ich konnte früher, das ist jetzt 90er, da konntest du mir Körbe von Michael Jordan zeigen und ich konnte dir sagen, aus welchem Final-Spiel, in welchem Quarter.
Nein. Alter.
Ja.
Und ich... Ja. Ah, geil.
Und ich habe doch dieses unnützewissen.de gezogen, wie so eine, so eine Seite, oder?
Mein damaliger, mit dem ich zusammen Zivildienst gemacht habe, der konnte alle Tore der irgendwelchen WMs und konnte der sagen, in welcher Minute und wer das geschossen hat.
Ja.
Und welchen Platz dann Bayern München oder wer auch immer war.
Nice. So,
ja.
Letzte Kategorie ist Props.
Mhm.
Da geht es darum, dass ich dich bitten würde, einmal ein Buch zu empfehlen, was dich besonders motiviert, inspiriert hat. Und einen Song. Das ist ein bisschen vorgreifend, vielleicht auch später. Aber ein Buch, ein Song.
Also einmal schon drüber gesprochen. Also jetzt gerade aktuell und immer wieder ist Imagine.
Mhm.
Ist einfach so. Und Song, auch lustig, auch was ganz, also hat auch gar nichts mit nachher zu tun. Herbert Grönemeyer, Mensch.
Sehr gut.
Dann, den habe ich gestern irgendwie durch Zufall irgendwo, der macht es irgendwie gerade auf Tour oder irgendwie sowas. Und das habe ich früher auch viel gehört und das hat mich, da habe ich richtig Tränen in den Augen gekriegt, weil der Dame mit seinen Texten, da hat der mich so abgeholt.
Mhm.
Und ich fand, der hat eine unglaubliche, der hat was zu sagen. Und der hat eine gute Haltung und der ist echt ein, der hat echt das Herz am rechten Fleck und hat Rückgrat und Sinne, beim Mensch kommt das Nummer 30.
Geil.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich freue mich. Waren Sie bei
mir
Pause?
Ja, es war mir eine Freude. Geil, vielen Dank.
Und dann sehen wir uns und hören uns wieder bei Beats, Rhymes and Love.
Unternehmer Jam Session.